Guten Morgen auch von mir. Ich bin etwas überrascht, schon hier oben zu stehen. Ich dachte, ich habe mehr Vorlauf. Macht nichts. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man ein Gefühl. Und so geht es mir heute schon den ganzen Morgen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin gespannt. Ich habe einen Text mitgebracht aus 2. Korinther 4, Neue Genfer Übersetzung, ab Vers 7. Und den lese ich euch erstmal vor. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Der kostbare Schatz ist Jesus und das Evangelium, von dem Paulus hier schreibt. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es: Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wie deine Verfassung ist, was du alles mitgebracht hast, während du hier sitzt. Vielleicht hast du gerade eine Phase, in der es läuft, wo du denkst, ja, läuft bei mir. Job läuft, Beziehung läuft, Kohle läuft, Wohnung sieht top aus. Kann sein, dass es gerade deine Lebensphase ist. Es kann aber auch sein, dass du gerade in einer Lebensphase bist, wo du denkst, nee, läuft gar nicht bei mir. Ich fühle mich aufgerieben. Ich fühle mich herausgefordert. Ich fühle mich gequetscht. Meine Erfahrung ist, die Phasen, in denen man denkt, es läuft, sind meist relativ kurz und werden ganz schnell von Phasen abgelöst, wo man denkt, boah, was ist das denn jetzt? Und ich finde es tröstlich in die Bibel zu gucken. Ich habe lange Zeit gedacht, ach, Bibel lesen ist irgendwie langweilig. Ich bin ja auch schon ewig Christ. Gefühlt 100 Jahre, weil Bruni mich schon mindestens 100 Jahre lang kennt. Und wenn man christlich sozialisiert ist und dann gelernt hat als Kind, man muss immer Bibel lesen, hängt da so ein Damoklesschwert über dem Kopf und man denkt, oh, man muss. Und wenn man plötzlich aber entdeckt, hey, da ist ein Schatz drin, der mir ganz praktisch im Leben Mut macht, dann gewinnt die Bibel einen ganz neuen Wert. Und damit möchte ich euch zuerst Mut machen. Wenn ihr mal denkt, ich habe keinen Plan, guckt doch mal in die Bibel. Kann helfen. Weil es nun mal Gottes geschriebenes Wort ist. Und wenn ich diesen Text lese, dann berührt mich das total. Weil ich immer wieder mit Menschen in Kontakt komme und meistens ist es so, dass Menschen mich nicht zwingend anrufen zu sagen, hey, läuft bei mir. Das ist ganz selten der Fall. Und wenn es bei dir läuft und du hast das Bedürfnis, es zu teilen, ruf mich an und sag's mir. Aber das ist echt selten der Fall, dass Leute anrufen und sagen, hey, das geht gerade so gut, es läuft gerade alles so glatt. Sondern meistens ist man dann mit Nöten konfrontiert, mit Engpässen konfrontiert, mit Herausforderungen konfrontiert. Und ich finde es so gut, in die Bibel zu gucken und zu sehen, ach, den großen Helden ging es genauso. Und jetzt schreibt Paulus hier, dass wir von allen Seiten bedrängt werden, dass Schwierigkeiten auf uns einfallen, und zwar um Jesu Willen. Und wir denken sofort, Christenverfolgung. Und dann denken wir, ach Gott sei Dank, ich lebe ja in Deutschland. Haben wir nicht. Aber ich glaube, darum geht es nicht nur. Wir erleben ja auch, dass wir von allen Seiten bedrängt werden. Und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich sage, weißt du was, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben, dann spricht die Bibel davon, dass im Himmel die ganzen Engel eine fette Party schmeißen und sich irre freuen, weil jemand sich einfach der Herrlichkeit Gottes hingibt. Wir können aber davon ausgehen, wenn der Himmel das weiß und sich darüber freut, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und gesagt habe, du bist jetzt Herr meines Lebens, du bestimmst über mein Leben, mit dir will ich weitergehen. Können wir davon ausgehen, dass jemand anders auch die Ohren spitzt? Und auch wenn wir jetzt hier keine Christenverfolgung im eigentlichen Sinne erleben, wie wir sie so aus Open Doors und Co. Herauslesen, sind wir dennoch mit Schwierigkeiten konfrontiert, um Jesu Willen, weil wir ihm nachfolgen. Warum? Weil Paulus schreibt, dass es ein Kampf ist, der in der geistlichen Welt ausgetragen wird. In dem Moment, wo du sagst, weißt du was, Jesus, ich will dir nachfolgen, kannst du davon ausgehen, dass da jemand kommt, der dir mächtig einen Knüppel zwischen die Beine werfen möchte. Und jetzt geht's nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen. Nicht jedes kleine bisschen, nicht jedes kleine Zipperlein ist sofort ein Angriff. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass es ein geistlicher Kampf ist, in dem wir uns befinden. Dass wir in der Herausforderung stehen, dass unser Leben ein Dienst für Jesus ist. Es geht nicht mehr nur um mich. Es geht nicht mehr darum, einfach nur mir ein bequemes Leben aufzubauen. Also wenn das Ziel meines Lebens gewesen wäre, dann bräuchte ich Jesus nicht. Ein bequemes Leben kannst du dir auch so aufbauen. Musst einfach ein bisschen klug sein, vielleicht mal ein Gespür dafür haben, wo du investierst oder nicht. Ich habe das nicht. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Es geht, wenn wir ein bequemes, einfaches, easy Leben haben wollen, brauchen wir nicht Jesus nachfolgen. Darum ging es Jesus nicht. Jesus geht es immer um sein Reich. Jesus sagt, es soll uns zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Und der Rest ist Beiwerk. Für den Rest versorgt er mich. Wenn selbst der Spatz genug zu futtern hat, kann ich darauf vertrauen, dass Jesus mich versorgt. Das ist auch meine Erfahrung im Leben. Meine Erfahrung ist, dass wir immer genug hatten. Die Definition von genug darüber können wir ein anderes Mal reden. Ist ja so die Frage, was sagt Jesus, was genug ist, und was sagt meine Seele, was genug ist. Und das ist meistens, es klafft manchmal ein bisschen auseinander. Aber es soll uns zuerst um sein Reich und seine Herrlichkeit gehen. Und wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Und wenn wir Träger seiner Herrlichkeit sind, sind wir dennoch mit Schwierigkeiten konfrontiert. Fühlen wir uns manchmal aufgerieben. Und das sind manchmal größere und manchmal kleinere Dinge. Und jeder hat auch ein anderes Empfinden dafür, was ihn belastet und was nicht. Und da geht es nicht darum zu bewerten, aber mein Problem ist viel größer als dein, stell dich nicht so an. Finde ich total doof. Jemand hat mal zu mir gesagt, oh, wenn ich mir deine Geschichte anhöre, dann denke ich, ich dürfte gar nicht jammern. Natürlich darfst du jammern. Na klar, wir wollen das ja nicht bewerten. Wir fühlen uns manchmal wirklich aufgerieben. Und das Gute ist, ich weiß, dass Jesus sich manchmal auch aufgerieben gefühlt hat. Und doch. Paulus hat hier ein Muster. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Nämlich ein Muster von und doch. Wir fühlen uns von Schwierigkeiten überrannt und doch. Ich lese es euch nochmal vor. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Manchmal weiß ich wirklich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, es steht eine riesige Mauer vor mir. Und doch verzweifeln wir nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist denn dieses und doch? Paulus schreibt ja weiter unten, dass unser äußerlicher Mensch aufgerieben wird, dass unsere Kräfte aufgezehrt werden, dass unser innerer Mensch aber täglich erneuert wird. Und ich glaube, darin liegt dieses Geheimnis des und doch. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, mit dem wir Menschen nämlich erreichen können. Wenn wir Menschen an unserem Leben teilhaben lassen und sie merken, die kochen auch nur mit Wasser. Und doch, weil mein Wasser aus einer nie versiegenden Quelle gespeist wird. Und das ist so, glaube ich, der Unterschied. Es geht nicht darum, Leuten was vorzumachen. Es geht nicht darum, das Evangelium glatt zu bügeln. Zu sagen, nee, ist alles easy, weil Jesus ist da. Es geht nicht darum, Schwierigkeiten wegzureden. Es geht nicht darum, hier die drei Affen zu machen, Augen zu, Ohren zu, Mund zu, ich ziehe mich zurück. Nee, es ist alles super. Damit bin ich manchmal auch konfrontiert, dass man sich so denkt, naja, Gott wird das schon machen, sondern es geht darum, dass wir Menschen zeigen, hey, ich empfinde das Leben manchmal auch als schwierig. Und doch habe ich Frieden, weil Jesus in meinem Herzen ist. Und doch weiß ich, dass ich diese Schwierigkeiten durchlaufen werde, weil Jesus an meiner Seite ist. Ich erlebe das durchaus, dass es eine Realität ist, dass wir von Tag zu Tag, dass unser innerer Mensch erneuert wird. Und ich bin manchmal schon auch echt herausgefordert. Ich hatte eine sehr schwierige emotionale Woche. Es gab so viel aufzuarbeiten mit Dingen, mit denen man plötzlich konfrontiert ist. Wir waren mit unserer Tochter beim Jugendamt. Das war sehr aufwühlend. Man ist mit Menschen konfrontiert, mit Schicksalen konfrontiert. Das ist sehr aufwühlend. Man ist mit dem Alltag konfrontiert. Manchmal muss man dieses und jenes regeln. Das ist sehr aufwühlend. Und manchmal möchte man sich hinlegen, die Decke über den Kopf ziehen und sagen, das war's jetzt für mich. Und dann gibt es aber ein und doch. Weil die Herausforderung ist, mich damit nicht zurückzuziehen, sondern zu wissen, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das habe ich gelernt. Das ist etwas, was wir wirklich lernen können. Früher bin ich vor Problemen weggelaufen oder habe sie verdrängt. Und verdrängen ist ein guter Mechanismus, den wir haben. Also möchte ich jetzt nicht nur schlecht reden. Es ist ein Überlebensmechanismus. Aber mit Jesus haben wir ein Leben, das die Fülle beinhaltet. Und das bedeutet, dass wir mit Jesus ein Leben haben, dem wir uns Dingen stellen können und damit Menschen Hoffnung geben können. Wir geben Menschen nicht Hoffnung, wenn wir alles glatt bügeln und sagen, nee, ist alles easy. Sondern wir geben Menschen Hoffnung, wenn wir sagen, ja, ich bin mit Schwierigkeiten konfrontiert. Es gibt Dinge in meinem Leben, die machen es mir richtig hart. Und doch will ich nicht verzweifeln. Ich fühle mich manchmal nicht viel wert und doch weiß ich, mein Wert ist in Christus begründet. Ich fühle mich finanziell herausgefordert und doch weiß ich, dass ich mich auf Gottes Zusage, mich zu versorgen, stellen kann. Ich fühle mich überfordert und doch weiß ich, dass Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und wo Herrlichkeit ist, geht's weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht nicht weiter und doch. Und dieses und doch, das kann nur aus einer Beziehung zu Jesus heraus geschehen. Dieses und doch ist davon abhängig, dass ich weiß, wo meine Quelle ist, dass ich weiß, wo ich einen Stecker in die Steckdose stecken kann und da wird aufgeladen. Und früher war das bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, ganz doll hilfebedürftig zu sein, also sprich mich immer auf Menschen verlassen zu müssen. Und ich kann euch sagen, das sorgt für unfassbar viel Enttäuschung. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass es gut ist, dass wir miteinander unterwegs sind. Weil es gut ist, miteinander Dinge auch zu teilen. Es ist gut, ineinander Christus zu begegnen. Meine Quelle aber ist Jesus. Und deshalb habe ich gelernt, mit Dingen, die mich so überrollen, zuerst zu Jesus zu laufen. Das ist ein Lernprozess. Das ist echt ein Lernprozess, weil unsere intrinsischen Reaktionen oft ein bisschen anders sind. Und manchmal haben wir Themen und gehen zu einer Person und die sagt, boah, das überfordert mich, das will ich gar nicht wissen. Aber jemanden, den es nie überfordert, ist Jesus, weil ihn alles interessiert, was uns betrifft. Weil ihm alles wichtig ist, was uns betrifft. Und ich merke, dass dann ein Friede reinkommt, der nicht erklärlich ist für die Umstände. Und das ist was ganz Übernatürliches. Damit aber dieser übernatürliche Moment entstehen kann, muss ich mir die Zeit nehmen, mich diesem übernatürlichen Moment auszusetzen. Und das heißt nicht, dass man sich 5 Stunden hinsetzen muss, Bibel lesen muss, erst 3 Stunden worshipen, dann in die Stille gehen, in die Tiefe. Es können 5 Minuten sein. Können 5 Minuten sein, wo ich sage, Jesus, ich bin hier. Aber diese Beziehung zu Jesus ist das, was unser und doch füllt, was uns Frieden schenkt. Und die Frage ist nicht, ist dein Brot gerade im Sturm? Weil ich finde, das ganze Leben ist ein Sturm. Gefühlt, für mich. Und das sage ich jetzt nicht pessimistisch, ich bin tendenziell echt ein optimistischer Mensch. Aber wenn ich so mein Leben betrachte, dann waren die nicht stürmischen Zeiten immer nur sehr, sehr kurz. Gefühlt ist es irgendwie immer in Bewegung und immer kommen irgendwelche Wellen. Das heißt, das Boot ist irgendwie immer im Sturm. Die Frage ist, sitzt Jesus mit im Boot? Und wenn Jesus mit im Boot sitzt und er schläft während eines Sturms, dann kann ich ein Nickerchen machen. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Die Herausforderung ist, dass nicht meine Stürme mein Leben bestimmen, nicht meine äußeren Umstände, nicht das Aufgeriebensein, sondern dass Jesus mein Leben bestimmt, dass seine Zusagen mein Leben bestimmen. Jetzt wissen wir, es gibt Zusagen universell für seine Kinder in der Bibel und die hält er garantiert ein. Aber es gibt Zusagen, die er uns speziell macht, wenn wir hinhören, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir erfahren wollen, was hast du denn für mein Leben? Und dann kommen nämlich Zeiten und Satan will dir das wegnehmen, das kann ich dir garantieren. Dann kommen Zeiten, wo du das Gefühl hast, dass du in Zweifel gerätst. Dass Aufruhr in dir ist und dir etwas weggenommen möchte. Aber wenn Jesus zu dir gesprochen hat und du hast hingehört und es war sein Reden, dann kann er diesen Sturm auch beruhigen. dann hilft er uns durch Schwierigkeiten hindurch. Und Jesus hat uns nie versprochen, dass unser Leben glatt läuft. Er hat uns nicht versprochen, dass wir so einmal eine gerade Linie entlang fahren, da ist Himmel. Aber was er uns versprochen hat, ist, dass er uns jemanden schickt, der unser Tröster ist. Und ich glaube, der Heilige Geist heißt nicht umsonst Tröster. Gibt einen Hintergrund, warum er so heißt. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich wirklich Trost brauche, ja, natürlich wende ich mich an meine Familie und Freunde und spreche mit euch. Und das ist richtig gut, dass wir einander haben, weil manchmal hört man den Heiligen Geist nicht vor lauter Sturm. Kann es auch nicht anders beschreiben. Manchmal hört man es nicht. Nein, es ist gut, wenn wir Familie haben. Das ist hier für mich Familie. Wenn wir Familie haben, wo wir wissen, die hören mit. Aber unsere Aufgabe ist es, es geht ja nicht um uns, sondern es geht immer um Jesus. Und unsere Aufgabe ist es, immer Jesus zu zeigen. Wenn wir mit den Leuten reden, nicht einfach nur Ei, Ei, Ei machen, sondern Jesus zu zeigen. Paulus schreibt den Korinthern, hey, wir sind eure Diener. Wir, also er und seine Buddies, mit denen er unterwegs war, wir sind eure Diener. Und um Jesu Willen machen wir das. Weil wir wollen, dass noch mehr Leute das Evangelium kennenlernen, weil wir wollen, dass noch mehr Leute die Herrlichkeit Gottes erleben. Und ja, es ist möglich, die Herrlichkeit Gottes im Sturm zu erleben. Die 12 Jünger haben es erfahren, die haben sich echt die Hosen voll gemacht, weil die gedacht haben, wir gehen jetzt unter. Und was macht Jesus? Er schläft. Und dann beruhigt er den Sturm und er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Und wir können im Sturm die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich habe es einmal ganz praktisch erlebt. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich es tatsächlich einmal, naja, es war ja nicht ich, es war ja Gott, geschafft habe, einen Sturm zu beruhigen. War echt abgefahren. Erst windet's und regnet's überall rein und es ist ein Megatosen und du stellst dich hin und sagst, im Namen Jesu ist jetzt Ruhe. Und es ist absolute Stille. Es ist ein gruseliges Gefühl erstmal, weil man denkt, what? Vorletzte Woche hat es bei uns ganz, ganz heftig geregnet. Also es kam Hagel runter und es schüttete runter. Und ich habe mich nur hingesetzt und habe gesagt, danke Jesus, dass du 10 Minuten freisetzen wirst, in denen Nick trockenen Fußes nach Hause kommt. Und das hat er getan. Es sind so Kleinigkeiten auch. Aber es ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Es war übrigens witzig, er betrat die Wohnung und im nächsten Moment macht's wusch. Und es prasselte runter, als wäre das irgendwo aufgefangen gewesen. Es war echt krass. Es ist nur ein Beispiel dafür, weil das ist ja auch aufs Geistliche übertragbar. Dass wir herausgefordert sind, aber wenn Jesus mit im Boot sitzt, erleben wir seinen Frieden. Und diesen Frieden wollen wir weitergeben, weil es geht letztendlich nicht um uns. Es geht ja nicht immer nur darum, dass es uns gut geht. Natürlich will Gott, dass es uns gut geht. Er liebt uns doch. Na klar. Aber das ist nicht das ultimative Ziel. Wie drücke ich es aus? Es geht nicht einfach nur darum, dass wir uns entspannt fühlen und wohl für einen Moment Ruhe haben, weil dann könnten wir auch zur Massage gehen. Also ihr, ich nicht. Sondern es geht darum, Gottes Herrlichkeit zu erleben, die viel mehr beinhaltet, als nur, dass ich sagen kann, oh, Gottes Herrlichkeit ist viel kraftvoller, als dass ich sie fassen könnte. Gottes Herrlichkeit ist nichts Nettes, wo ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, na, jetzt könnte ich eine Tasse Tee trinken. Gottes Herrlichkeit ist mehr. Gottes Herrlichkeit ist immer mehr. Und wir wollen den Menschen diese Sehnsucht zeigen, dass wir mehr von Gottes Herrlichkeit erleben wollen. Immer mehr davon erleben wollen, was er parat hat. Und natürlich liebt Gott uns. Es ist doch seine ultimative Motivation. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und Liebe ist seine Motivation, sich für uns hinzugeben, uns zu versorgen, uns an sein Herz zu ziehen. Aber wir leben nun mal in dieser Spannung aus schon und noch nicht. Paulus schreibt übrigens oft davon. Wenn ihr mal in die Briefe guckt und genau reinschaut, dann schreibt er oft, heute erleben wir das, weil das noch nicht vollendet ist. Und solange wir in dieser Spannung leben, werden wir diese Herrlichkeit eben nicht vollkommen erleben. Aber was wir haben, ist dieses Sehnen und diesen Hauch, den wir immer wieder erleben. Diesen Hauch, wovon wir immer mehr wollen. Und Jesus ist die Quelle dessen. Er ist die personifizierte Herrlichkeit des Vaters. Und darum geht es eigentlich, Jesus zu suchen. Nicht Komfort zu suchen. Nicht Bequemlichkeit zu suchen. Nicht falsche Sicherheit zu suchen, indem wir denken, naja, mein Konto ist gut gefüllt und meine Wohnung ist warm. Das ist Sicherheit, die hat nicht viel Bestand, sondern Jesus zu suchen. Wenn Jesus meine Sicherheit ist, dann können um mich herum 1000 Stürme toben. Wenn Jesus meine Sicherheit ist, dann bin ich im Auge des Sturms. Das heißt nicht, dass es mir nicht manchmal Angst macht. Das heißt nicht, dass ich manchmal nicht an meine Grenzen komme. Und das heißt nicht, dass ich hier wieder mega Held vorne stehe und euch sage, ja, wenn Jesus. Sondern ich habe ja gesagt, das ist ein Lernprozess, in dem wir drinstecken. Und Paulus schreibt, dass jeden Tag unser innerer Mensch erneuert wird. Jeden Tag. Und das ist eine Zusage, wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist nämlich unsere Herausforderung, uns wirklich jeden Tag neu den Prozessen auszusetzen, die der Heilige Geist mit uns durchgehen möchte. Weil die gute Nachricht ist, du kannst so bleiben, wie du bist, du darfst. Die noch bessere Nachricht ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und es ist eine gute Nachricht, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich möchte, dass mein innerer Mensch jeden Tag erneuert wird. Ich möchte lernen, mit Schwierigkeiten, mit Hindernissen immer besser umzugehen, weil Christus in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte lernen, mit Menschen umzugehen, die manchmal für uns ja die Herausforderung sind. Meistens sogar. Meistens sogar. Meistens ist es das Zwischenmenschliche, was uns Mühe macht. Der Chef, der einen nicht versteht, oder der Chef, der einen überfordert oder ausnutzt oder wie auch immer. Oder Streitigkeiten, die entstehen, Missverständnisse mit Freunden und Partnern etc. Enttäuschungen, tiefe Enttäuschungen. Und dann ist nämlich die Frage für mich, ist mein Mensch erneuert, mein innerer Mensch erneuert genug, damit ich mit diesen Widrigkeiten umgehen kann, dass ich in dem anderen immer noch Jesus sehen kann. Für mich die Mega-Herausforderung. Weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr da schon erneuerter. das sind ja nur Beispiele dafür. Aber ich glaube, das ist mit ein entscheidender Faktor, wenn Paulus schreibt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden, dann fokussieren wir uns gerne auf das, was sichtbar ist. Bei Herrlichkeit kriege ich automatisch so Diamanten in den Kopf. Das ist bei mir noch nicht aufgetaucht. wir fokussieren uns gerne auf das, was wirklich sichtbar ist. Aber der Heilige Geist arbeitet in uns drin. Jesus hat mal gesagt, ich möchte gar nicht Opfer von euch. Ich möchte euer Herz, ich möchte Barmherzigkeit. Und darum geht es auch, dass wir unsere Barmherzigkeit jeden Tag erneuern lassen. Mein barmherziges Herz hilft uns im Sturm, ganz anders mit Widrigkeiten umzugehen. Ein barmherziges Herz macht uns flexibel, glaube ich. Und Flexibilität ist was richtig Gutes. Aber ich glaube, ich möchte euch damit wirklich ermutigen, danach wirklich euch auszustrecken. Und da schließe ich mich schon mit ein, dass wir uns danach ausstrecken, täglich aus dieser Quelle, die Jesus hat, zu trinken. Täglich uns von ihm erneuern zu lassen. uns täglich von ihm verändern zu lassen. Weil wisst ihr was, ich glaube, das hier ist nur der Anfang. Hier als Gemeinde. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sind. Da geht es nicht um diesen Ort, es wäre egal, wo wir uns treffen würden, sondern dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sind, in der Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, weil Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darum ging es Paulus auch. Dass wir lernen, es geht nicht um uns, sondern es geht immer um Jesus. Es geht um seine Herrlichkeit. Und wenn es um seine Herrlichkeit geht und es um Jesus geht, dann können wir davon ausgehen, dass Schwierigkeiten versuchen werden, uns den Knüppel zwischen die Beine zu hauen. Weil jemand daran interessiert ist, dass es uns nicht um Jesus geht. Weil jemand daran interessiert ist, dass es uns um unser Überleben geht. Dass es uns um unseren Alltag geht, dass es uns um Organisation von diesem und jenem geht. Und dass damit der Fokus manchmal auch wirklich nur haarscharf an Jesus vorbeigeht. Manchmal hat man das Gefühl, wieso, ich bin doch so in der Spur. Und wenn man eine Zeit sich der Reflexion nimmt, merkt man, nee, es ist haarscharf dran vorbei. Aber es geht immer um Jesus. Und ich wünsche mir, dass es auch in unserem Alltag immer, immer, immer mehr um Jesus geht, um die Transformation, die durch ihn stattfindet, die dadurch stattfindet, dass der Heilige Geist an mir arbeitet, dass der Heilige Geist mir zeigt, wo ich Veränderung noch brauche, dass der Heilige Geist sagt, weißt du was, du hast ein neues Herz, lass uns das doch nochmal wieder aufpolieren, dass der Heilige Geist sagt, hey, an dem und dem Punkt hast du dich mega gut entwickelt, aber hier ist ein Charakterzug von dir, da sollten wir nochmal drüber reden. Und das ist herausfordernd. Aber Gott ist gut. Gottes Güte ist richtig gut. Und Prozesse, die wir mit ihm durchgehen, sind manchmal anstrengend. Ich habe das diese Woche erlebt. Und ich fand es mega anstrengend. Aber ich gehe raus aus diesen Prozessen und denke, hey, wow. Ich weiß, Gott ist gut. Und damit möchte ich heute echt enden. Dass Gott gut ist und dass ich möchte euch auch in der Zeit jetzt, wenn wir in die Anbetung gehen, dazu einladen, vor Jesus zu kommen und den Fokus wirklich auf ihn zu legen und ihm all das hinzulegen, was an Schwierigkeiten gerade auf euch einprasselt. Ihm das hinzugeben und sagen, ich halte es nicht für mich fest, sondern es Jesus zu geben. Bei ihm sind alle Schwierigkeiten gut aufgehoben. Und ich lade euch ein, ihm euer Vertrauen nochmal neu auszusprechen. Und ich lade euch ein, seine Gegenwart einfach auch zu genießen. Und ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du für uns die Ruhe im Sturm bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mit uns durch Prozesse durchgehst, dass du uns nie alleine lässt, sondern dass du unser Tröster bist, der in uns ist. Und ich danke dir, dass du uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändern möchtest. Ich danke dir, dass unsere Seele bei dir gut aufgehoben ist. Und ich danke dir, dass wir auch ineinander deine Herrlichkeit sehen. Dass wir einander haben, um dir zu begegnen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, zu kommen und zu tun, was dir gefällt, weil es immer gut ist. Amen.